Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Aufsichtsratssitzung bei der Commerzbank und wir vertiefen das und zwar mit Viktor Goldka, der heute das Geschehen an der Börse in Frankfurt für uns verfolgt. Herr Goldka, wie blicken die Anlegerinnen und Anleger auf die Bank, die erneut in eine Situation gerutscht ist, die ja eine konstruktive Arbeit an der Zukunft zumindest nicht gerade befördert?
Ja, die Aktien der Gelben Bank, die stehen heute natürlich unter Druck, gerade wenn auch nichts aus der Sitzung herausdringt. Sie notieren, ich würde mal sagen, gelb-rot, minus 0,65% an der Börse heute für die Commerzbank.
Das Thema Zukunft der Banken ist diese Woche eh virulent. Die Deutsche Bank hat gestern angekündigt, künftig mit Google zusammenzuarbeiten. Die Digitalisierung galt bisher als Schwachstelle des Hauses.
Ja, da war in den vergangenen Jahren immer mal wieder von Dutzenden IT-Systemen die Rede, die nicht zusammenpassen wollten. Dann hat auch noch die ehemalige IT-Chefin das Institut mal als das dysfunktionalste Unternehmen bezeichnet, für das sie je gearbeitet habe. Und da hören dann schon viele hin, wenn jetzt mit Google eben ein großer Tech-Gigant auf der Matte steht und man eine Kooperation eingehen will. Wie das genau aussehen könnte, das habe ich besprochen mit Digitalexperte Bucky Irmak vom Digital Leaders Fund. Er hat in großen deutschen Banken gearbeitet, kennt sich auch mit IT-Themen bestens aus und ich habe ihn gefragt, was denn zum Beispiel den wichtigen Unternehmenskunden der Bank diese Zusammenarbeit mit Google bringen könnte, welchen Vorteil könnten die haben?
Die Deutsche Bank hat es ja selber erwähnt in der Pressemitteilung, dass sie insbesondere den großen Unternehmenskunden neue Erkenntnisse, eine bessere Datenanalyse erbieten möchte, was sie mit ihren Cash-Positionen machen sollen. Das heißt also, wie wird eigentlich die Liquidität, die ein Unternehmen hat, wie wird eigentlich die Liquidität geplant, wie wird diese Liquidität investiert, wie hoch ist der Liquiditätsbedarf? Das kann ich zum Beispiel sehr, sehr stark eigentlich automatisieren. Das heißt, was passiert eigentlich, wenn die Zinslandschaft sich ändert? Dann kann ich das relativ gut über zum Beispiel so eine Anwendung anbieten.
Zweiter Punkt ist, dass man viele Bankdaten im Hintergrund in diese Google-Datenwolke verlagern will. Erklären Sie uns mal, was heißt das genau?
Was jetzt passiert, ist im Prinzip, dass ich hingehe und sage, alle Anwendungen, die die Deutsche Bank eigentlich nutzt und auch und vor allem die Hardware, die gesamte Infrastruktur, die ist eigentlich am Ende des Tages bei Google selbst und ich verwalte das Ganze oder manage das durch Zugriffsrechte. Und das Ganze ist direkt übers Internet, aber die Daten sind komplett verschlüsselt, das heißt Kundendaten werden nicht 1:1 an Google weitergegeben, sondern sie werden erst verschlüsselt. Und man braucht im Prinzip so eine Art Bankschlüssel, um anschließend die Daten wieder zu dechiffrieren und lesen zu können.
Die IT der Deutschen Bank wurde ja in Frankfurt durchaus immer wieder belächelt. Selbst der Ex-Chef der Bank, John Crine, hat die IT mal als lausig beschrieben. Wo liegt denn das Problem der Bank?
Naja, die Bank-IT, die IT-Infrastruktur ist mehr oder weniger ein Wildwuchs bei den meisten Unternehmen. Ja, das ist eigentlich eine Spaghetti-IT-Infrastruktur. Die Bank oder jedes Unternehmen hat sich in den letzten Jahren darauf gemacht, das Ganze zu entrümpeln. Ja, und die Deutsche Bank ist meines Erachtens ein bisschen spät dran. Das zeigt ja auch jetzt dieser Deal mit Google.
Will dann also Google ins Bankgeschäft und den Instituten wirklich Geschäft streitig machen?
Google hat kein Interesse an klassischen Bankdienstleistungen. Bei Google ist es so, sie haben ja mehr oder weniger so diesen Zahnbürstentest. Google sagt, für uns sind eigentlich nur ein Produkt relevant, wenn er mindestens zweimal am Tag genutzt wird. Nur dann kann ich eigentlich Daten sammeln, nur dann kenne ich eigentlich den Kunden. Google interessiert sich also in erster Linie für Transaktionsdaten. Und bei den Banken gibt es nur ein Produkt, was eigentlich diesen Ansprüchen entspricht. Das ist Zahlungsverkehr, das ist Payment. Nur so kann ich, weil der Kunde Payment jeden Tag mehrmals ausübt, er überweist Geld, er zahlt, ich weiß, wohin das Geld wandert, was er gerade kauft. Und ich kann auf diese Art und Weise eine ganze Menge Daten über den Kunden eigentlich sammeln und die Kundenerfahrung dadurch extrem verbessern.
Ja, aber manche Digitalkonzerne wie Amazon, die vergeben ja zum Beispiel auch schon Kredite.
Also es geht mehr oder weniger da um das ganze Thema Payment, was die Digitalgiganten natürlich gemacht haben in der Vergangenheit. Das macht eine Amazon, das macht eine PayPal, dass man sagt, naja, wie können wir eigentlich die Erfahrung, die der Kunde hat mit dem ganzen Thema Payment, wie können wir das eigentlich noch besser, noch mehr verbessern? Und da geht man hin und sagt, man bietet zusätzlich noch Kredit an, man bietet den Unternehmen zum Beispiel entsprechende Liquiditäten an und der nächste Schritt wäre im Prinzip so eine Art virtuelles Konto und Kreditkarten. Das ist eigentlich ein weiterer logischer Schritt, um am Ende des Tages dem Kunden eine sehr, sehr gute Nutzererfahrung anzubieten.
Schauen wir ein paar Jahre in die Zukunft. Wird es da noch klassische Banken geben?
Ich persönlich glaube, dass hinsichtlich des Wettbewerbs die Banken eigentlich gar keine Chance haben. Aber ihnen bleibt auch nichts anderes übrig, um in dieser digitalen Welt zu funktionieren, mit diesen großen Digitalgiganten zusammenzuarbeiten. Das heißt, sie lassen sich eigentlich auf diese Digitalgiganten ein, um überhaupt wettbewerbsfähig zu sein. Aber das Risiko ist sehr, sehr groß, dass sie eigentlich komplett disrupted werden.
Soweit Einordnungen zur Digitalisierung der Finanzbranche von Baki Irmak vom Digital Leaders Fund. Herr Goldgar, gucken wir noch auf andere Aktien. Nicht nur bei der Commerzbank rotiert das Spitzenpersonal, auch Volkswagen tauscht Manager aus. Mal wieder, muss man sagen.
Ja, Andreas Rentschler soll unter anderem gehen. Das ist der Chef der VW-LKWs von Scania und Mann, die er ja unter dem Kunstnamen Traton auch an die Börse gebracht hat. Aber Rentschler scheint manchen zu mächtig geworden zu sein. Er wollte, dass auch die Entwicklung dieser Einzelmarken wie MAN oder Scania stärker zentralisiert wird. Und das gefällt natürlich denen nicht, die möglichst viel einzelne Identität der Marken wollen. Da scheinen also manche, so ist die Lesart von den Experten, durchaus Strippen gezogen zu haben. Traton-Aktien geben 2% ab, VW-Titel 0,7% im Minus. Jetzt noch Personalkarussell zusätzlich zu Corona, kommt nicht so gut an.
Von der Deutschen Post gab es gestern nach Börsenschluss Quartalszahlen. Wie fielen die aus?
Das operative Ergebnis des Konzerns ist im zweiten Quartal gestiegen, trotz Corona, denn dem Konzern kommt natürlich zugute, dass zwar natürlich weltweite Logistik nicht unbedingt gefragt war, aber Pakete, Onlinehandel natürlich boomten, nicht nur in Deutschland, sondern auch international, Posttitel 1,5% im Plus.
Gucken wir auf den Goldpreis, auf dem höchsten Stand seit 2011.
Ja, in der Tat. Es gibt ja eine große Unsicherheit über die wirtschaftliche Lage. Viele sagen, die Börsen sind natürlich auch schon wieder enorm gestiegen. Und da gehen manche in Gold, einfach um sich breiter aufzustellen.
Und dann noch Entwicklung beim Euro und den deutschen Staatsanleihen.
Der Euro bei einem Dollar 12,83, der DAX 0,3% im Minus bei 12.573 Punkten und die Durchschnittsrendite bei minus 0,47%.